Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Deine Gesundzeit vom Klinikum Esslingen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin die Unternehmenssprecherin hier am Klinikum und ich freue mich riesig, dass ich gleich zwei Gästinnen heute da habe, nämlich die Beate Hensel und die Janina Schrickel, die ich euch natürlich gleich vorstellen möchte. Hallo zusammen erstmal.
Hallo Anja.
Hallo. Wir kennen uns schon lange, deshalb sagen wir wieder du, also Beate und Janina. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir haben schon ganz viele Themen hier am Klinikum zusammen bearbeitet und eins, das glaube ich besonders spannend ist und wo vielleicht auch nicht jeder gleich sofort damit was anfangen kann, ist, ihr habt euch sehr intensiv weitergebildet und gebt euer großes Wissen an interessierte Menschen weiter, nämlich im Rahmen eines Letzte-Hilfe-Kurses. Ich habe mich nicht versprochen, es ist nicht der Erste-Hilfe, sondern der Letzte-Hilfe-Kurs. Vielleicht, Beate, möchtest du anfangen, uns ein bisschen mit auf den Weg zu nehmen, was das denn bedeutet, ein Letzte-Hilfe-Kurs?
Also wir haben gefunden, dass hier Kursleiterschulungen angeboten wurden für Letzte-Hilfe-Kursleiter. Und so haben wir uns interessiert, was da dahinter steckt. Und Letzte-Hilfe ist mindestens genauso wichtig wie die Erste-Hilfe. Jetzt mache ich es ein bisschen spannend, denn Letzte-Hilfe soll eigentlich allen Bürgern zugänglich gemacht werden, damit sie im Ernstfall, und der Ernstfall betrifft jede Familie, wissen, was passiert, wenn ein Angehöriger, ein naher Bekannter stirbt. Wie kann ich unterstützen? Wie kann ich helfen? An was erkenne ich, dass jemand stirbt? Und eigentlich ist es mindestens genauso wichtig wie ein Erste-Hilfe-Kurs, weil jeder stirbt und das Lebensende kommt auf uns alle zu und unser Umfeld. Wie können wir als Bürger, als Gesellschaft dieses Thema mehr zu uns in die Mitte holen, damit man nicht das Sterben nur mit dem Krankenhaus verbindet, sondern damit man auch zu Hause zurechtkommt, egal in welcher Situation oder auch wenn ein Sterbender im Krankenhaus ist, dass man die Anzeichen erkennt und das Ganze ein bisschen besser mittragen kann.
Mhm. Du hast schon erwähnt, das ist ja so ein Thema, mit dem man sich nicht so super gerne beschäftigt, wenn es nicht sozusagen unbedingt sein muss. Wie ist denn so euer Eindruck? Interessiert das die Menschen, sich damit zu beschäftigen? Oder ist es eher was, wo man sich noch ein bisschen zurückhält?
Also die Scheu ist generell da in der Gesellschaft, aber wir merken zusehends, wir bieten mehrmals im Jahr im Klinikum diese Kurse an, Teilnehmerzahl zwischen 15 und 20 Maximum, dass doch zunehmend Interesse besteht und zwar ganz egal, welche Altersklasse, ganz egal, welcher berufliche Hintergrund. Die Leute interessieren sich und möchten einfach vorbereitet sein oder Vorkehrungen treffen, wie sie mit der Situation umgehen können. Und ich sehe die Kurse auch als Multiplikationseffekt. Denn wer diesen Kurs besucht hat, der erzählt es dann vielleicht wieder weiter und sagt, du, ich war da bei einem Kurs, ich habe das und das gehört. Und so einfach sind manche Sachen sind gar nicht so hochtrabend. Aber man muss es vielleicht einmal gehört haben oder es ist hilfreich, das gehört zu haben. Dieses Wissen aus früheren Zeiten, wo es eben die Großfamilie gab, das ging eben so gut wie verloren.
Ja, dann würde mich doch mal ein bisschen das tiefer interessieren, Janina. Wenn man sich anmeldet, Beate hat es jetzt gerade schon gesagt, da kann wirklich jeder kommen. Also man muss kein Vorwissen medizinisch oder pflegerisch mitbringen. Es kann sich jeder melden, jeder anmelden. Und kannst du es uns ein bisschen genauer auf den Weg mitnehmen? Was passiert denn da so bei diesem Kurs?
Ja, genau, es kann sich jeder anmelden. Also es ist unabhängig davon, in welcher Lage man sich befindet oder ob man Patient im Krankenhaus hier im Esslingen ist, sondern es ist einfach derjenige, der sich anmeldet, darf sich anmelden. Wir hatten auch schon Teilnehmerinnen aus Pforzheim, Karlsruhe, also aus ganz Baden-Württemberg. Und beim Letzte-Hilfe-Kurs, den wir abhalten, den halten wir in der Regel samstags ab von 9 bis 13 Uhr. Das sind einfach 4 Unterrichtseinheiten, jeweils mit Pausen dazwischen, weil es einfach auch ein schweres Thema ist und man einfach auch auf die Gruppe eingehen muss, wie sich die Gruppe zurechtfindet. Das ist auch ein geschützter Rahmen. Jeder weiß, dass die Themen, die dort besprochen werden, in diesem Raum bleiben, weil man sich ja auch öffnet. Und dann wird erstmal bei dem Kurs vorgestellt, wie eigentlich, also ein kurzes Wissen, was ist eigentlich Sterben und Tod, wann beginnt eigentlich der Sterbeprozess und mit praktischen Beispielen, wie zum Beispiel kann man sich beim Sterben zuwenden, einfach mit Mundpflege, dann kann man die Mundpflege durchführen oder einfach auch nur die Hand halten, was man einfach für Maßnahmen ergreifen kann oder auch, wie sich der Patient oder die Angehörigen selbst helfen können, dass man sich auch zurückziehen darf, dass man Situationen annehmen darf, dass man Hilfe von außen annehmen kann, wie Beate schon gesagt hat, was es da einfach für Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und dann gehen wir zum Schluss noch auf die Patientenverfügung und Generalvollmachten ein und was es einfach gerade hier in Baden-Württemberg für Regelungen gibt, wenn jemand zu Hause stirbt. Und wie es dann auch ist, wenn dann das Bestattungsinstitut informiert wird und wie die Trauer am Schluss aussehen kann oder dass es da kein Muss gibt, sondern jeder seinen individuellen Weg geht.
Toll. Hört sich sehr, sehr spannend an. Wenn man jetzt in dem Kurs ist, ihr beide leitet den ja dann auch ganz praktisch. Wie ist so eure Erfahrung mit den Kursteilnehmern? Sind die da am Anfang noch zurückhaltend und am Schluss dann schon sehr gestärkt, was das Thema anbelangt? Oder merkt ihr da eine Veränderung bei den Teilnehmenden?
Ich denke schon, am Anfang ist erst so eine gewisse Distanz. Also wir machen auch eine kurze Vorstellungsrunde und warum jemand den Kurs gerade besucht. Manchmal befindet man sich ja schon in der Lage oder hat einen Angehörigen, den man gerade betreut. Oder man tut sich einfach nur darüber informieren. Also es gibt alle Situationen oder man ist einfach selbst betroffen, weil man einfach schon älter ist und merkt, dass man dass man mehr mit dem Tod konfrontiert ist. Und im Laufe des Kurses kann man eigentlich sagen, dass der Kurs näher zusammenrückt, weil jeder dann Beispiele, praktische Beispiele nennt. Und jeder hat ja schon mal die Konfrontation mit dem Tod leider gehabt und sich damit auseinandergesetzt. Und dann ist man sich einfach näher.
Und ihr bietet das hier wie oft an?
Also in der Regel versuchen wir, dass wir das einmal pro Quartal anbieten, meistens samstags, genau wie schon gesagt, von 9 bis 13 Uhr. Und Beate hat ja schon gemeint, so zwischen 15 und 20 Teilnehmer, wo man sich einfach vorher anmelden muss, damit wir auch wissen, der Kurs ist jetzt voll oder nicht.
Okay, also die Infos zur Anmeldung findet man dann jeweils auf der Homepage des Klinikums mit dem Termin zum Anmelden. Nur für alle, die jetzt zuhören und vielleicht neugierig geworden sind oder Interesse hätten, diesen Kurs mal selbst zu besuchen. Also herzliche Einladung, einfach auf der Klinik-Homepage nachgucken. Ich würde jetzt einfach noch gerne euch ein bisschen näher vorstellen, wie ihr denn überhaupt zu diesem Thema gekommen seid. Man wird ja nicht einfach plötzlich Leiterin eines Letzte-Hilfe-Kurses. Da gibt es ja eine Vorgeschichte. Vielleicht, Janina, fängst du an, ein bisschen zu erzählen, was du so bisher gemacht hast und am Klinikum jetzt tust. Und dass wir einfach ein bisschen dich kennenlernen und wissen, warum du dich jetzt ausgerechnet mit dem Letzte-Hilfe-Kurs beschäftigst.
Okay, ich habe 2003 meine Ausbildung hier im Krankenhaus begonnen, hier in der Krankenpflegeschule und habe dann mein Examen auf der onkologischen Station gemacht, weil ich dann recht schnell in meiner Ausbildung gemerkt habe, dass ich näher der Onkologie bin als den anderen Stationen, was doof klingt.
Alles gut.
Aber weil ich das Gefühl hatte, einfach auf der Onkologie den Patienten einfach ganzheitlich zu sehen und einfach auch sein soziales Umfeld, was dann einfach mehr eine Rolle spielt. Und ich für mich das Gefühl hatte, mehr Wertschätzung von Patienten in der onkologischen Situation zu erhalten. Und habe dann meine Fachweiterbildung für Onkologie gemacht im Rahmen meiner Stationstätigkeit und habe dann die Brückenpflege Stella Care mit aufgebaut, die die onkologischen Patienten ambulant betreut und bin dann in der Koordinierungsstelle vom Cancer Center, also von der Onkologie, gelandet. Und da haben wir ganz schnell gemerkt, dass es eigentlich, wie Beate schon gesagt hat, zum Erste-Hilfe-Kurs einfach, ja, es auch einen Letzte-Hilfe-Kurs geben muss, weil man bei Erste-Hilfe, man wählt die 112 und weiß, da bekommt man Hilfe. Und bei der letzten Hilfe oder im Sterbeprozess ist man oft hilflos dem gegenüber und weiß nicht, wo man sich hinwenden kann. Mhm. Und gerade in der Onkologie ist man leider mit der Endlichkeit beschäftigt oder muss man sich damit beschäftigen. Und da lag es uns einfach nahe, dass wir die Kursleiterschulung für die letzte Hilfe machen.
Super. Ja, Beate, du bist schon ganz lange hier am Klinikum. Letztes Jahr gab es ein großes Jubiläum, 40 Jahre am Klinikum Essling. Das ist ja schon nicht nix. Ja, vielleicht kannst du uns auch ein bisschen mit auf den Weg nehmen, wie du gerade zu diesem Fachbereich auch gekommen bist.
Ja, also ich wollte ergänzend zur Janina sagen, dass ich schon ein paar Jahre vorher hier angefangen habe und dass mein Weg in die Onkologie nicht primär die Onkologie war, weil früher gab es die Onkologie hier noch gar nicht am Haus als eigenständige Abteilung. Aber mein Weg war eigentlich immer über die innere Medizin. Das Internistische lag mir einfach mehr wie der chirurgische oder der gynäkologische oder die schneidende Abteilung. Also ich wollte schon immer in Richtung internistische Medizin gehen und vor vielen Jahren hat sich dann das Klinikum dazu entschieden, hier die Onkologie groß herauszubringen, sage ich jetzt mal, flapsig. Und ich hatte dann die Möglichkeit, hier als erste Krankenschwester die onkologische Fachweiterbildung zu absolvieren und war aber gleichzeitig auch in leitender Position Stationsleitung und Abteilungsleitung und hatte somit und mit diesem onkologischen Hintergrundwissen das Vergnügen, hier diese Abteilung mit aufzubauen. Das Ganze gipfelte dann in dem Aufbau der Koordinierungsstelle. Eben weil sich das Klinikum der Onkologie verschrieben hat, gab es dann auch zertifizierte onkologische Zentren. Man hat ganz viel Wissen gebraucht, um diese Zentren mit aufzubauen, zu koordinieren. Ganz viel Papierarbeit. Und so habe ich dann die Koordinierungsstelle ins Leben gerufen oder mit aufbauen dürfen und im Rahmen dieser Koordinierungsstelle die Brückenpflege Stella Care etabliert, das Patienteninformationszentrum etabliert und viele Kleinigkeiten und unter anderem, die Janina hat es ja erklärt, ist der Letzte-Hilfe-Kurs auch so ein Baustein in diesem ganzen Angebot. Zu meiner Expertise kann ich auch sagen, auch mit ein bisschen mehr Jahren Vorlauf, dass ich auch die Fachweiterbildung Onkologie gemacht habe, dass ich Pflegemanagement studiert habe und ebenso das Wissen auf ganzer Breite wirklich anwenden konnte, aber immer mit dem Hintergrund Onkologie, weil für mich die onkologischen Patienten ein ganz besonderes Klientel darstellen, ganz oft sage ich jetzt auch einfach flapsig, zieht es dem Patienten mit der Diagnosestellung den Boden unter den Füßen weg und ab diesem Moment ist nichts mehr, wie es vorher war. Der Patient beginnt zu denken und zu reflektieren und es gibt ein Leben vor der Erkrankung, wie war es vorher und was passiert jetzt nach meiner Erkrankung, wie lange habe ich noch zu leben, werde ich wieder gesund? Und für mich war das auch ein ganz dankbares Klientel, denen ganz lapidare Sachen überhaupt gar nicht mehr wichtig waren, sondern da geht es um die pure Existenz. Mhm. Und da dann Zuhörer, Begleiter sein zu dürfen, war für mich oder ist für mich auch heute noch immer ein Privileg.
Ist ja eigentlich schon schade, dass man erst in solchen Momenten auf die Idee kommt, sich um das Wesentliche zu kümmern und die anderen Dinge, über die man sich so alltäglich aufregen könnte, plötzlich null und nichtig werden, sollte man sich ja eigentlich jeder jeden Tag bewusster machen.
Ich kann das an ganz kleinen Beispielen sagen. Wenn man sonst irgendwo in einem Bereich im Klinikum in einen vollen Wartebereich kommt, dann geht es schon immer darum, wer war zuerst da. Ich bin aber schneller und ich komme vorher dran. Sowas passiert einem in der Onkologie so gut wie nicht. Die denken, ich habe hier meinen Termin, ich komme irgendwann dran. Hm. Die Notwendigkeit, sich über solche Kleinigkeiten aufzuregen, ist da überhaupt gar nicht gegeben, weil es darum gar nicht geht.
Eigentlich eine ganz wichtige, tolle Erkenntnis. Hat die sich auch so auf euer Leben ausgewirkt, wenn ihr so jetzt drüber nachdenkt, über was ihr euch so täglich aufregt?
Also, es hilft zumindest. Theoretisch, aber man muss sich immer wieder auch zurückholen. Und weil man doch in dem Alltagstrott oder auch Hamsterrad ganz oft immer wieder in diesen Sog kommt, auch da sich doch über manches aufzuregen. Aber dann muss man einfach sagen, ich muss mir nur die Patienten hier angucken oder auf welchem Stockwerk ich mein Büro habe. Manche wären froh, sie hätten diese Probleme, über die ich mich jetzt aufreg.
Genau.
Ja.
Ja. Wie geht's dir da, Janine?
Ja, ich wollte dazu noch sagen, dass der Alltag schützt ja einem auch, dass man sich immer ständig mit der Endlichkeit beschäftigt, sondern dann ist es auch okay, dass man sich über Dinge aufregt, wenn man einfach in seinem normalen Alltag ist. Deswegen muss ich gestehen, passiert mir das auch, dass man sich aufregt. Aber ich glaube, wenn man in der Onkologie arbeitet, kann man sich schnell wieder zurückholen und auf das Wesentliche besinnen. Aber man muss sich jetzt auch als Patient oder Patientin oder Betroffene nicht immer mit der Endlichkeit aussetzen.
Das ist ein wichtiger Hinweis, ja. Genau. Ja, ich finde es noch spannend, ein bisschen einzutauchen in die Themen, die so am Rande mal kurz gefallen sind. Das eine ist die Brückenpflege. Und vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen was dazu sagen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen genauere Vorstellung davon haben, was denn Brückenpflege bedeutet im Rahmen der Behandlung sozusagen.
Die Brückenpflege, wie es den Begriff schon erklärt, ist einfach eine Brücke zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich. Und die Brückenpflege im Landkreis Esslingen ist was ganz Besonderes, weil da steigt die Brückenpflege Stella Care schon ab der Diagnosestellung mit ein bei dem Patienten. Und sobald ein Patient die Diagnose Krebs erhält, kann die Brückenpflege Stella Care eingeschaltet werden. Und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Brückenpflege betreuen die Patienten zu Hause und deren Umfeld einfach weiter, dass die Patienten und Angehörige Unterstützung erhalten, quasi ein Netzwerk gespannt wird. Mhm. Es gibt auch die 24-Stunden-Rufbereitschaft in der Brückenpflege, dass man gerade am Wochenende oder nachts, wenn man nicht weiter weiß, jemanden anrufen kann und Hilfe bekommt. Mhm. Man muss dazu sagen, wir haben keinen Arzt im Team bei der Brückenpflege. Wir sind ein rein beratender Dienst und können einfach unterstützen.
Aber ich glaube, wenn man so eine Telefonnummer zur Hand hat, auch für die Angehörigen, ist es ja schon was Wertvolles, einfach auch so psychologisch, dass man weiß, da ist jemand, den ich anrufen kann, wenn was ist. Oder wie erlebt ihr das?
Ja, genau. Es ist eigentlich die Zuwendung und man weiß immer, wie du schon gesagt hast, da gibt's jemanden, da kann ich mich melden. Und oftmals sind die Patienten und Angehörigen schon so fit und mit ihrer Erkrankung, dass sie vieles selbst wissen und man einfach nur noch mal das bestätigt und was gerade die Problematik ist und wie man helfen kann.
Und der Erstkontakt ist dann schon in der Klinik?
Das ist ganz unterschiedlich. Der Erstkontakt kann in der Klinik sein, der kann zu Hause sein, der kann im Café sein, der kann im Freien sein. Wir sind da ganz flexibel und stellen uns auf den Patienten ein, wo der Erstkontakt stattfinden soll. Mhm. Wenn die Kliniken anmelden und das Klinikum Esslingen anmeldet, dann findet häufig der Erstkontakt auf der Station statt, wo der Patient sich befindet. Aber es können die Patienten sich auch selbst anmelden oder Angehörige anmelden oder der Hausarzt meldet uns den Patient an. Mhm. Und dann vereinbaren wir einfach einen Termin zum Erstkontakt.
Also das ist gar nicht die Grundvoraussetzung, dass man jetzt hier stationär am Klinikum Esslingen gewesen sein muss, sondern das kann auch von außen jemand sich melden.
Genau, also wichtig für uns ist, dass der Patient im Landkreis Esslingen wohnt, weil in Baden-Württemberg verschiedene Brückenpflege zuständig sind.
Und ein anderes Thema, das immer mal wieder gefallen ist, ist das PIZ, die Abkürzung Patienteninformationszentrum. Könnten wir uns da auch noch mal ein bisschen in die Tiefe begeben, um den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch dieses Angebot ein bisschen transparenter zu machen?
Ja, das PIZ, das Patienteninformationszentrum, gibt es seit circa 2 Jahren bei uns in der Klinik, wurde von uns aus der Taufe gehoben und das PIZ besteht aus verschiedenen Informationsmodulen. Eins haben wir schon besprochen, sind die letzten Hilfekurse. Ist auch eine Information, wenn es ums Sterben geht. Wir bieten aber auch eine Telefonsprechstunde an, wo sich jeder onkologische, also Tumorpatient, telefonisch bei uns melden kann, mit welcher Frage auch immer.
Alles erlaubt.
Alles erlaubt und es gibt keine dummen Fragen. Ich habe eine Überweisung für den und den Arzt, wo muss ich mich da melden, wo muss ich hin, bis hin zu medizinischen oder psychischen Problemen. Und wir versuchen auch in der Situation, dem Patienten Unterstützung zu bieten. Und was wir selber nicht beantworten können, versuchen wir, wie in der Brückenpflege außerhalb, dem Patienten ein Netzwerk an die Hand zu geben. Das können Adressen sein, das können Telefonnummern sein, an wen er sich wenden kann, wenn er bei uns nicht weiterkommt oder wenn es bei uns die Institution nicht gibt. Das wäre so mal die Telefonsprechstunde. Und es ist nicht mit einem Anruf getan. Es kann sein, wir sagen dann, wir müssen nachgucken, wir müssen recherchieren, wir rufen Sie zurück. Mhm. Es ist übrigens auch möglich, sich per Mail an uns zu wenden. Und so eine Fragestellung ist für uns erst abgearbeitet oder bearbeitet oder zufriedenstellend erledigt, wenn der Patient zufrieden ist. Wenn man sagen kann, konnten wir Ihnen jetzt da damit weiterhelfen? Und erst dann ist diese Anfrage erledigt. Das ist die Telefonsprechstunde. Dann haben wir, genau, letzte Hilfekurs, habe ich gesagt. Wir haben eine Patienteninformationsbroschüre neu aufgelegt, in der sich auch alle mit der Onkologie am Rande beteiligten Disziplinen präsentieren. Die Broschüre ist modern aufgebaut. Es sind immer nur kurze Input-Texte, dann mit einem QR-Code versehen, wo man über das Handy problemlos auf die Homepage der jeweiligen Disziplin, viele davon sind im Klinikum, aber manche sind auch außerhalb, kommt und wo man dann immer die aktuellen Informationen bekommt. Des Weiteren haben wir noch eine ganz kurze Leitung zum Krebsinformationsdienst nach Heidelberg. Da besteht quasi wie eine Kooperation, dass wir da immer die Information bekommen, wann Online-Seminare zu bestimmten auch Themen in der Onkologie stattfinden. Und wir veröffentlichen die auf unserer Homepage und die Patienten können sich dann dort in die Online-Seminare einloggen. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, dass wir beide die Ansprechpartner für die Selbsthilfegruppen der Onkologie sind und dass auch die sich mit welcher Frage auch immer an uns wenden können. Und da werden wir auch mindestens zweimal im Jahr eine Veranstaltung machen oder ein Treffen für einen regelmäßigen Austausch. Das sind also die bisherigen Module, aber weitere sind in der Pipeline. Zum einen haben wir noch den Letzte-Hilfe-Kurs für Kids and Teens. Mhm. Wir waren jetzt vor kurzem erst auf einer neuen Kursleiterschulung, wo wir quasi das Handwerkszeug bekommen haben, wie wir auch für Jugendliche solche Letzten-Hilfe-Kurse anbieten können. Das Konzept haben wir jetzt noch nicht ganz etabliert, aber das wird der nächste Baustein sein. Mhm. Weil ich glaube, es ist einfach auch hier wichtig, man kann gar nicht früh genug anfangen. Und wenn sich irgendwelche Schulklassen oder Konfigruppen mit dem Thema befassen möchten, dann können sie ab nächstes Jahr, denke ich mal, auch hier Termine über das Patienteninformationszentrum buchen können.
Das ist ja toll. Super spannende Weiterentwicklung. Für welche Altersgruppe kann man das vielleicht noch sagen, wenn sich jemand zuhört und interessiert? Ab welchem Alter?
Also die Kursleiterschulung haben wir jetzt absolviert für Kids and Teens zwischen 8 und 14 Jahren.
Okay.
Wir selbst haben uns schon überlegt, dass aber die Spanne relativ groß ist zwischen einem 8-Jährigen und einem 14-Jährigen. Aber wie gesagt, unser Konzept steht noch nicht ganz. Wir wollen gern, dass die Kinder oder Jugendlichen alle gleich alt sind, damit kein Gefälle innerhalb der Gruppe ist.
Das hört sich ja sehr spannend an.
Aber zu gegebener Zeit kommt alles auf die Homepage.
Sehr gut. Hört sich sehr, sehr spannend an. Und was ich so mitnehme aus unserem Gespräch ist, ihr seid wirklich dafür da, einen ganz, ganz niederschwelligen Zugang zu liefern, zu bieten, gerade bei einem sehr schwierigen Krankheitsbild, das viel behaftet ist, ja auch mit Sorgen, Ängsten, Nöten für den Patienten selbst und auch für dessen Umfeld jeweils dann. Und das ist ja eine ganz tolle Sache, dass ihr so viele niederschwellige Telefon- oder persönliche Angebote macht, um gerade in diesen Lebenslagen Familie und Patient, Patientin toll zu unterstützen. Ganz, ganz lieben Dank für dieses spannende Gespräch und alles Liebe für euch.
Vielen Dank.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.